Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bangladesch ist ein dicht bevölkertes Land, das von drei großen Flüssen durchzogen wird. Der Monsunregen geht dort regelmäßig nieder über den Sumpfgebieten und das Land liegt in weiten Teilen nur knapp über dem Meeresspiegel. Das heißt, ausgedehnte Überschwemmungen sind dort keine Seltenheit. Wir stellen heute ein Projekt vor, wie sich die Menschen dort daran anpassen können. Außerdem geht es um eine neue Anwendung für künstliche Intelligenz, die durch den Magen geht. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Die Diskussion um die Aufarbeitung der Pandemie, die kocht gerade wieder hoch, angetrieben von einer Veröffentlichung im Online-Magazin Multipolar. Die Redaktion dort hatte auf die Herausgabe der Sitzungsprotokolle des Corona-Krisenstabs am Robert-Koch-Institut geklagt. Denn das Magazin will belegen, dass in der Pandemie drastische politische Fehlentscheidungen getroffen wurden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, die hat nun auch gerade einen Bericht veröffentlicht, den Abschlussbericht der DFG-Kommission für Pandemieforschung. Dieses Gremium hat 3,5 Jahre lang die Pandemie interdisziplinär auf Seiten der Forschung begleitet. Über diesen Abschlussbericht habe ich vor der Sendung gesprochen mit der DFG-Präsidentin, mit Professorin Katja Becker, Medizinerin, Biochemikerin und Vorsitzende eben jener Pandemiekommission. Frau Becker, die DFG-Pandemiekommission rät dazu, die Pandemie systematisch und vor allem wissenschaftsgeleitet aufzuarbeiten. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Ja, das ist in der Tat ein Thema, das uns sehr bewegt, das uns auch im Rahmen der Arbeit der Pandemiekommission immer wieder umgetrieben hat. Ich denke, systematische Aufarbeitung der Pandemie, der Pandemiemaßnahmen, auch der Rolle der Wissenschaft und auch ihrer Schnittstellen zu Politik und Gesellschaft hat wirklich ein enormes Potenzial für eine verbesserte Vorbereitung auf zukünftige Pandemien. Ich sage mal so Pandemic Preparedness. Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir hier wichtige Einsichten erlangen können, um beispielsweise die Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes nochmal anzugehen oder strukturelle Veränderungsprozesse auch bei öffentlichen Einrichtungen anzugehen, die Schnittstellen zwischen Politik und Wissenschaft zu optimieren, Verantwortlichkeiten, gesetzliche Grundlagen und Pflichten, die es ja alle gibt, diese aber vielleicht so klar zu formulieren, dass die Wissenschaft dann auch im Fall einer Pandemie noch besser flankieren kann und die einzelnen Zahnräder einfach noch besser ineinander greifen können.
Also das wäre das Hauptziel, auf eine potenzielle zukünftige Pandemie besser vorbereitet zu sein. Aber wie war das denn in der Corona-Pandemie? Gab es denn da nicht auch Pandemiepläne, die eigentlich nur noch aus der Schublade hätten gezogen werden müssen?
Ja, prinzipiell schon. Soweit die Pandemiekommission das beurteilen kann, natürlich gab es klare Verantwortlichkeiten. Es gibt natürlich, wie gesagt, auch gesetzliche Grundlagen und Pflichten, die in solch einem Krisenfall dann greifen. Aber aus Sicht der Kommission könnten diese noch klarer formuliert sein. Sie könnten auch noch klarer kommuniziert werden, sodass auch Entscheidungs- und jetzt kommt wieder die Wissenschaft auch ins Spiel, auch die Beratungsprozesse vielleicht noch transparenter sind, es nicht zu parallelen Beratungsgremien zum Beispiel kommt, die teilweise ganz unterschiedliche Dinge sagen, die dann im Hintergrund wieder geklärt werden müssen. Also größtmögliche Transparenz ist bestimmt wichtig.
Sie haben sich ja auch ganz konkret Forschungsprojekte angeschaut, Forschungsprojekte, die natürlich auch von der DFG finanziert waren. Was würden Sie sagen, welche Projekte müssten denn in einer zukünftigen Pandemie primär angestoßen werden? Was ist da die wichtigste Forschungsfrage?
Es gibt eine Reihe von Themen, die die Kommission identifiziert hat, bei denen auch in Zukunft ein großer Forschungsbedarf besteht. Das sind vor allem multidisziplinäre Ansätze. Das heißt, Ansätze, bei denen zum Beispiel biomedizinische, epidemiologische oder auch gesellschaftliche, ökonomische Themen untersucht werden und die Zusammenhänge zwischen diesen Themen besser verstanden werden. Wir haben ja sehr, sehr viele Abhängigkeiten zwischen einzelnen Themen und einzelnen Prozessen gesehen in der Pandemie. Beispiele dafür könnten zum Beispiel Langzeitfolgen von Covid-19-Erkrankungen sein oder Zusammenhänge von Biodiversität und Gesundheit oder zum Beispiel Schutzfaktoren gegen Pandemien.
Würden Sie sagen, dass das in der zurückliegenden Pandemie vernachlässigt wurde, verschiedene Stimmen an einen Tisch zu bringen und die Probleme aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zu betrachten?
Also ich denke in der Tat, dass es sinnvoll ist, interdisziplinäre Kommissionen einzusetzen. Deswegen kann ich nur empfehlen, also die Arbeit mit unserer Kommission war, glaube ich, wirklich sehr, sehr zielführend. Wir hatten 26 Sitzungen und 21 Mitglieder in der Kommission. Die kamen aus allen Bereichen der Wissenschaft, also Virologie, Sozialmedizin, Bildungsforschung, Kommunikationsforschung, Ökologie, Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, also wirklich viele, viele Experten. Und die haben sich zusammengefunden und konnten dadurch ein Thema wirklich aus der Sicht ganz unterschiedlicher Disziplinen betrachten. Wenn man immer nur sozusagen aus der Sicht einer Disziplin auf ein Thema draufschaut, dann muss man hinterher sehr, sehr mühsam die Vernetzung mit anderen Bereichen dann durchleuchten. Und ganz klare Empfehlung der Kommission, es braucht solche Arten von Kommissionen, die auch transparent eingesetzt werden, auch von der Wissenschaft legitimiert sind, die breit vernetzt sind in ihre Communities und die sich vor einer Pandemie bilden. Denn es braucht ja auch Vertrauen in solchen Netzwerken. Wenn man also diese Kommission so ein bisschen im Hintergrund arbeiten lässt, das muss nicht unbedingt nur für Pandemien gelten. Solche interdisziplinären Kommissionen können ja auch zu anderen Themen Stellung nehmen. Aber die haben sich dann gefunden. Und wenn eine Krise auftritt, dann kann solch eine Kommission beginnen, sehr effizient zu arbeiten.
Wenn wir über die verschiedenen Disziplinen sprechen, dann haben wir auf der einen Seite natürlich die Grundlagenforschung, wir haben aber auch sehr anwendungsnahe Forschung, wie zum Beispiel im Bereich Public Health. Wo sehen Sie denn da noch Verbesserungspotenzial?
Ja, in der Tat sehe ich hier wirklich großen Handlungsbedarf, zum Beispiel im Bereich der Implementationsforschung. Wenn es zum Beispiel um die Übersetzung von Wissen in Handlungen geht oder eben auch um die Verbindung zwischen Grundlagenforschung und Public Health Forschung. Also an diesen Schnittstellen besteht großer Forschungs- und dann auch Handlungsbedarf.
In der aktuellen Diskussion um die Aufarbeitung der Pandemie fordern einige Stimmen auch die Einsetzung einer Enquete-Kommission auf Bundesebene. Was halten Sie denn von solch einem politischen Verfahren?
Ich denke, Politik und Wissenschaft sollten sehr, sehr eng zusammenarbeiten in dieser Hinsicht. Also politische Verfahren, wenn sie wissenschaftsgeleitete Prozesse anstoßen, finde ich sinnvoll, aber es braucht dann eben auch eine wissenschaftsgeleitete Aufarbeitung.
Sagt die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG, Katja Becker. Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Große Sprachmodelle wie ChatGPT verfassen professionelle Texte. Bildgeneratoren erzeugen Grafiken auf Wunsch und in der Medizin helfen die Algorithmen dabei, Diagnosen zu erstellen und Therapien vorzuschlagen. Aber KI kann so viel mehr. Den Beweis liefert heute ein Forschungsteam aus Belgien im Fachmagazin Nature Communications. Dort geht es um ein ganz bestimmtes Getränk. Volker Mrasek berichtet.
Nicht nur bei Weinen ist es gang und gäbe. Auch Biere werden verkostet, um zu prüfen, wie sie schmecken.
It's got a bit of a bitter flavor to it.
Etwas bitter, das Aroma.
That's hard to say, really. I mean, it's quite sweet.
Schwer zu beschreiben, ziemlich süß.
That's heavily hopped. It's not for the weak.
Das ist äußerst hopfig. Nichts für Schwächlinge.
Auch Kevin Verstrappen hat schon so einige Bier-Tastings hinter sich gebracht. Der Belgier ist Professor für Genetik an der Katholischen Universität Löwen und er leitet das Institut für Bierforschung dort.
The tasting sessions are done typically at 11:30 before noon.
Verkostet wird typischerweise mittags, wenn man hungrig ist. Dann sind die Geschmackssinne besonders geschärft. Aber wer trinkt um diese Zeit schon gerne Alkohol?
Yeah, you don't really feel like drinking alcohol at that time.
Nun, vielleicht sind solche mittäglichen Bierbewertungsrituale ja bald überflüssig. Den Job könnte nämlich auch KI erledigen, künstliche Intelligenz, und das sogar besser. Verstreppens Arbeitsgruppe hat entsprechende Computermodelle entwickelt.
Das Modell erlaubt uns, von der chemischen Zusammensetzung eines Bieres darauf zu schließen, wie es beim Verbraucher ankommt, wie es ihm schmeckt. Wir können sogar ein kommerzielles Bier nehmen und das Modell fragen, wie machen wir es ein bisschen besser?
And then ask the model, how could we make it even a bit better?
Mehr als 5 Jahre Arbeit stecken in dem kulinarischen KI-Projekt. Zunächst wurden Aromaprofile von 250 belgischen Bieren erstellt, jedes mit über 200 verschiedenen chemischen Verbindungen, die den Geschmack von Gerstensaft beeinflussen und die alle analysiert werden mussten. Fruchtige Essigsäureester aus der Vergärung durch die Bierhefen zum Beispiel oder bittere Säuren aus dem Hopfen. Dann wurden die ganzen Biere in Löwen verkostet. Zusätzlich akquirierten die Forschenden fast 200.000 Verbraucherurteile aus dem Internet, wo es entsprechende Bewertungsplattformen für Biere gibt. Genügend Daten, um KI-Modelle zu trainieren, beides zu verknüpfen und nun sagen zu können, es ist diese oder jene Mixtur von Aromakomponenten, die ein Pils- oder ein Trappistenbier besonders süffig macht, ohne dass man es noch verkosten müsste.
Artificial Intelligence allows you to look at the complex picture.
Künstliche Intelligenz zeigt dir, wie diese komplexe Mischung aus unzähligen Aromaverbindungen unseren Geschmack beeinflusst und dass ein Bier besser ausbalanciert sein kann, wenn man bestimmte Inhaltsstoffe erhöht. Bittere Geschmacksnoten werden zum Beispiel durch Alkohole und mehr Zucker abgeschwächt. Man muss für so etwas nur den Brauprozess leicht verändern. Wir wissen, wie das geht. Und ich denke, wir können das vor allem nutzen, um alkoholfreie Biere zu verbessern. Bei ihnen ist noch viel Luft nach oben.
Auch deutsche Brauereien könnten die KI-Methode ohne weiteres ausprobieren, sagt der Genetiker. Das Reinheitsgebot stehe dem nicht entgegen, denn die Aromaverbindungen, auf die es ankomme, stammten alle aus Hopfen, Malz und Hefe.
Es gibt definitiv ein Interesse unter Bierbrauern, aber auch die Befürchtung, dass das Sortiment ganz langweilig wird, weil es am Ende nur noch 5 Biere gibt, alle von KI produziert. Aber so wird es nicht sein. Dafür sind die Geschmäcker der Menschen viel zu verschieden. Nein, das ultimative Bier gibt es nicht. Aber die Chance, alle ein klein wenig zu verbessern.
Cheers.
KI im Braukessel, ein Beitrag von Volker Mrasek war das. In Bangladesch, da leben rund 170 Millionen Menschen. Für sie stellt der Klimawandel ein großes Problem dar. Das Land ist in weiten Teilen flach und in vielen Regionen, da liegt es nur knapp über dem Meeresspiegel. Keine gute Voraussetzung für einen zukünftigen Anstieg der Weltmeere. Aber auch heutzutage schon sorgt der Monsunregen dafür, dass viele Flüsse über die Ufer treten. Und daher gibt es immer weniger Land, das sich bewirtschaften lässt. Hilfsorganisationen versuchen nun eine Anpassung an diesen steigenden Pegel zu erproben. Michael Stang hat sich ein Projekt vor Ort angeschaut.
Der mächtige Brahmaputra ist im Norden Bangladeschs Fluch und Segen zugleich. Der Strom macht das Land fruchtbar, aber wenn die Pegel während des Monsuns steigen, bringt er Vernichtung, sagt Bitika Bishesh vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.
Die Menschen hier sind alle Opfer der Überschwemmungen, die sie jedes Jahr erleben. Manche waren verheerend. Einige der Menschen haben ihr Zuhause 8 oder 9 Mal verloren, vielleicht auch häufiger.
Trotzdem bleiben die Menschen. Wegziehen können sie nicht, sie sind arm und haben keine Alternative. Damit manche von ihnen ein Einkommen generieren können, hat Bitika Bishesh zusammen mit weiteren Hilfsorganisationen 2022 ein Projekt gestartet, das sie heute besichtigen will. Dazu muss sie vom Festland auf eine der vielen Sandinseln inmitten des Flusses übersetzen. Die Bootsfahrt dauert 20 Minuten.
What's the name of the island?
This is Wongram.
Auf der Insel Bongram Char zeigt Bitika Bishesh mehrere hundert Meter ins Land hinein bis zu einer erhöhten Stelle.
During rain, the water will go up to this.
Bis dorthin steigt das Wasser während des Monsuns. Der Wind weht heftig, Schutz gibt es nirgends. Die Regenfälle werden im Zuge des Klimawandels immer schwerer zu prognostizieren. Bis 2050 könnte Prognosen zufolge ein Drittel der landwirtschaftlichen Flächen überspült sein. Bitika Bishesh führt zu einem Feld, das eigentlich ein Strand ist. Es wird lauter. Zu hören ist ein Stromgenerator, der eine Grundwasserpumpe antreibt.
This is pumping. You see in the it is pumping and some is squash here. One is this is squash plant.
Salam Saka vom National Development Program gesellt sich dazu. Er zeigt auf hunderte Pflanzen. An einigen wachsen prächtige Kürbisse.
We start in October. October we planted here October and March is
Die Kürbisse können im Sand gedeihen, weil sie im Oktober Löcher ausgehoben und etwas Erde samt Kürbissamen hineingegeben haben. Kürbisse sind ideal. Die einjährigen Pflanzen brauchen viel Platz, den gibt es reichlich und die Früchte halten sich monatelang. 22 Frauen bauen hier Kürbisse an. Eine von ihnen, eine ältere Frau in einem roten Sari, ist zu einem der mit einer Plane ausgekleideten großen Löcher gegangen, in die Wasser gepumpt wird. Jeden Morgen kommt sie hierher, schöpft mit einem Krug Wasser und gießt ihre Pflanzen.
Sie ist watering the his plant. And every morning they come. And they're watering their plant.
Salem Saka erfragt ihren Namen. Amina ist die Vorsitzende der Frauen hier. Für sie ist der Begriff Klimawandel kein akademisches Konstrukt, sondern bestimmt ihr Leben. Wann die Regenfälle dieses Jahr kommen werden, sei wieder nicht klar. Aber die Ernte sei gut gewesen.
Jede der Frauen erntet zwischen 400 und 500 Kürbisse. Jeder wiegt 4 bis 5 Kilogramm. Das sind in der Summe fast 2,5 Tonnen. Der Kilopreis liegt derzeit bei etwa 25
Taka.
Umgerechnet sind das rund 1 Euro pro Kürbis. Viel Geld für die Menschen hier, die sonst kaum etwas extra erwirtschaften können. Zumal keine der Frauen Land besitzt. Deswegen ist dieses Projekt im sandigen Niemandsland besonders geeignet. Bevor es wieder mit dem Boot zum Festland geht, geht Salam Saka zu den Experimenten. So nennt er den Bereich, in dem sie weitere Gemüse testen. Zu sehen sind Zucchini, Gurken, ein paar Möhren, Kohlrabi und auch eine Banane. Spätestens im April wird hier alles wieder überflutet sein. Im Herbst wollen sie wieder Gemüse anpflanzen, dann hoffentlich noch mehr. Auf 20 Inseln könnten Kürbisprojekte laufen, von denen mehr als 200 Frauen bzw. Familien profitieren. Salem Saka zeigt auf einen dunklen, reifen Kürbis. Er kauft ihn und nimmt ihn mit zum Boot. Isst er gerne Kürbis?
Do you like pumpkin yourself?
Yeah, yeah, yeah. Vitamin A.
Kürbisanbau im Hochwassergebiet von Bangladesch. Eine Reportage von Michael Stang war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
In den USA sind Milchkühe an Vogelgrippe erkrankt. Das Vogelgrippevirus H5N1 wurde vor allem bei älteren Kühen in den Bundesstaaten Texas, Kansas und New Mexico nachgewiesen. Der Erreger sei auch in unpasteurisierten Milchprodukten entdeckt worden, teilte das US-Landwirtschaftsministerium mit. Die Gefahr für den Menschen wurde aber als gering eingestuft. Laut Tests weisen die bei den Kühen gefundenen H5N1-Viren keine Veränderungen auf, die eine Übertragung auf den Menschen begünstigen. Die erkrankten Kühe geben deutlich weniger Milch, zudem verhalten sie sich lethargisch und fressen kaum noch. Innerhalb von 10 Tagen erholen sie sich jedoch wieder. Wahrscheinlich haben sich die Kühe beim Kontakt mit infizierten Wildvögeln angesteckt. Derzeit grassiert H5N1 bei Vogelpopulationen weltweit. Der Erreger wurde auch schon bei verschiedenen Säugetieren nachgewiesen.
Das Gehirn des Menschen wird voluminöser.
Das hat ein Forschungsteam der University of California, Davis, im Rahmen einer groß angelegten Bevölkerungsstudie beobachtet. Die Forschenden bestimmten bei mehr als 3000 Menschen aus Massachusetts, die zwischen 1930 und 1970 geboren wurden, die Größe des Gehirns mit Hilfe der Magnetresonanztomographie. Bei den späteren Geburtenjahrgängen war das ermittelte durchschnittliche Hirnvolumen um mehr als 6% größer als bei den Menschen aus den 1930er Jahren. Der Effekt blieb statistisch auch dann signifikant, als die Forschenden die ebenfalls etwas gestiegene Körpergröße und das Alter als Korrekturfaktoren in die Analyse mit einbezogen.
Um das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße winden sich starke Magnetfelder.
Das zeigt ein neues Bild des Event Horizon Telescope. Ein internationales Forschungsteam hat die Ergebnisse im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. Die spiralförmigen Magnetfeldstrukturen um Sagittarius A, dem schwarzen Loch der Milchstraße, ähneln denen, die zuvor um ein anderes, supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum der Galaxie M87 beobachtet wurden. Die Forschenden vermuten, dass solche Magnetfelder ein charakteristisches Merkmal aller schwarzen Löcher sind.
Schläfrigkeit lässt Menschen um Jahre altern.
Zumindest fühlt es sich so an. Das berichten Forschende der Universität Stockholm in den Proceedings of the Royal Society B. In einem Experiment erhielten knapp 200 Personen zwischen 18 und 46 Jahren unterschiedliche Schlafvorgaben. Mal durften sie 2 Nächte hintereinander nur jeweils knapp 4 Stunden schlafen, dann 2 Nächte hintereinander 9 Stunden. Im Anschluss mussten sie jeweils angeben, wie schläfrig und wie alt sie sich fühlten. Unausgeschlafen fühlten sich die Versuchsteilnehmenden im Durchschnitt um mehr als 4 Jahre älter als nach den Nächten mit ausreichend Schlaf. Es zeigte sich jedoch auch ein umgekehrter Effekt. Waren die Probandinnen und Probanden besonders wach und ausgeschlafen, fühlten sie sich bis zu 4 Jahre jünger als ihr tatsächliches Alter. Ausreichender Schlaf sei wahrscheinlich ein Schlüsselfaktor, um sich jung zu fühlen, so die Forschenden.
Bei Produktbewertungen im Internet werden immer häufiger 5 Sterne vergeben.
Und das, obwohl sich die Qualität der Produkte gar nicht nachweislich verbessert hat. Forschende des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim haben 5 Millionen Produktrezensionen ausgewertet, die zwischen 2014 und 2020 auf einem großen Online-Portal für Weinhandel veröffentlicht wurden. Dabei glichen sie die schriftlichen Bewertungen mit den zugehörigen abgegebenen Sternen ab und stießen auf einen Trend. Die numerischen Bewertungen wurden im Laufe der Zeit besser, ohne dass sich das in den Textbewertungen qualitativ widerspiegelt. Die Entwicklung zeige sich sowohl bei Bewertungen von Laien als auch von Experten.
Täglich landen 1 Milliarde noch genießbarer Mahlzeiten auf dem Müll.
Das geht aus einem Bericht über Lebensmittelverschwendung hervor, den das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP heute veröffentlicht hat. Im Jahr 2022 wurden demnach über 1 Milliarde Tonnen Essen weggeworfen und mehr als 60% davon in Privathaushalten. Allein mit den weggeworfenen Lebensmitteln könnten alle hungernden Menschen auf der Welt nach UN-Angaben rund 800 Millionen mit einer Mahlzeit am Tag ernährt werden, heißt es im Food Waste Index Report.
Sternzeit, 27. März. Wir Kinder des Weltalls. In der Natur gibt es rund 100 chemische Elemente. Nur 3 davon sind bereits im Urknall entstanden. Wasserstoff, Helium und Lithium. Alle anderen Stoffe wurden erst später in Sternen geschmiedet. Wir Menschen und die Welt um uns herum bestehen also tatsächlich aus Sternenstaub, wie kürzlich ein Sternzeithörer wissen wollte. Die Sterne im All sind riesige Fusionsreaktoren. In der Sonne verschmilzt Wasserstoff zu Helium. Dabei wird viel Energie frei. In ihrer späten Lebensphase fusioniert die Sonne dann Helium zu Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und anderen chemischen Elementen. Alle Elemente, die schwerer sind als Eisen, entstehen nicht während eines normalen Sternlebens, sondern erst beim explosiven Ende, etwa bei einer Supernova-Explosion. Wir Menschen haben viel Kohlenstoff in den Zellen, Calcium in den Knochen, Eisen und Sauerstoff im Blut, vielleicht auch Gold im Gebiss und Titan in der Hüfte. All diese Stoffe sind irgendwann im Innern eines Sterns oder bei einer Supernova-Explosion entstanden. Nachdem die Sterne erloschen sind, hat sich dieses Material im Weltall verteilt und war dann Rohstoff für die folgenden Generationen von Sternen und Planeten. Vor rund 5 Milliarden Jahren gab es in der Urwolke unseres Sonnensystems offenbar viele Sternenreste. Andernfalls gäbe es die Erde und uns nicht. Die Sternbilder am Himmel haben keinerlei Bedeutung für unser Leben. Es sind die längst vergangenen Sterne, deren Reste unser Leben bestimmen. Wir alle sind Kinder des Weltalls, geboren aus Sternenstaub.
Und zum Sternenstaub kehren wir zurück. Das war Forschung aktuell für heute. Im Studio war Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.